Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Über 80 Millionen Follower hat Donald Trump auf Twitter in dem Netzwerk mit den kleinen Botschaften. Das Netzwerk, das er wie kein anderer Spitzenpolitiker nutzt für die direkte Kommunikation. Und ausgerechnet diesem, wie aber auch sozialen Netzwerken anderer Betreiber, hat Trump jetzt ein Dekret vor die Nase gesetzt. Man könnte auch sagen, eine Kampfansage. Was war passiert? Twitter hat sich erlaubt, einem Tweet des US-Präsidenten, in dem er Briefwahl als Türöffner für Wahlfälschung bezeichnet hatte, so einen kleinen Zusatz zu machen mit einem Warndreieck. Achtung, hier finden Sie Fakten zur Briefwahl. Und für Trump, wir hören ihn jetzt mal, ist das politischer Aktionismus.
In those moments, Twitter ceases to be a neutral public platform and they become an editor with a viewpoint. What they choose to fact-check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political activism group or political activism.
Also, Trump sagt, Twitter hört auf, eine neutrale Plattform zu sein, wenn sie anfangen auszusuchen, bei wem sie Fakten checken und bei wem eben nicht. Und Twitter in gewisser Weise hört nicht auf. Gerade heute Morgen wurde ein weiterer Tweet des Präsidenten markiert. Da geht es um die Proteste in Minneapolis. Der Tweet verherrliche Gewalt, erklärte der Kurznachrichtendienst. Ijoma Mangold, was passiert da gerade? Wendet sich Trumps schärfste Waffe, nämlich eben Twitter, gegen ihn selbst?
Wir neigen natürlich dazu, alles, was aus der Richtung Trump kommt, sofort mit unserem vollen Misstrauen zu begegnen. Aber wenn wir uns seine Erklärung nochmal anhören, muss ich sagen, in der Argumentation ist sie absolut stringent und zwingend. Wir müssen unterscheiden zwischen einer reinen Plattform oder irgendeiner Plattform, die tatsächlich eine Bewertung vornimmt. Und selbstverständlich, dann müssen wir uns nichts vormachen, ist ein Hinweis, wo die Wahrheit besser steht, wo man recherchierte Informationen zur Briefwahl bekommen kann. Selbstverständlich ein massiver, manipulativer Eingriff. Übrigens verweist der Twitter in dieser Bemerkung auch interessanterweise auf andere Medien. Mhm. So als stünden die anderen Medien für die Wahrheit.
Unter anderem CNN, das von Trump verhasste CNN.
Genau, ja. Genau. Mhm. Und das ist natürlich schon ein bisschen komisch. Ich glaube schon auch. Ehrlich gesagt, in der ganzen Diskussion redet ja keiner darüber, ob es wirklich Gefahren im Briefwahlrecht gibt. Weil wir gehen per se, ich habe auch null Ahnung davon. So. Es könnte ja nun möglicherweise so sein, dass dass die Bedenken des Präsidenten berechtigt sind. Wir wissen es nicht.
Sie haben den verwegenen Gedanken, dass Donald Trump recht haben könnte.
Genau. Ich halte das auch für unwahrscheinlich, dass Donald Trump recht hat. Aber das drückt doch zumindest aus, dass es in der Tat sehr schwierig ist, wenn eine Plattform eine Schiedsrichterfunktion annimmt, weil wir alle nicht frei sind von unseren Voreinstellungen.
Wobei das natürlich die politische Forderung quer durch die Bank, aber vor allem eben auch eher, eher so aus liberaler Grundrichtung ist, linksliberaler Grundrichtung. Das, was da stattfindet, darf nicht einfach so stattfinden. Da können nicht Lügen, Fake News und dergleichen verbreitet werden. Es gab eine ganze Menge Regulierung und Gesetzgebung, auch zumindest auf europäischer Ebene, die sich darum bemüht. Würden Sie denn sagen, das ist alles die falsche Richtung? Also das ist eine Plakatwand und wer da was rankleben möchte, der kann das machen?
Ich glaube, dass es eine juristisch total anspruchsvolle Frage ist. Ich selber bin jetzt ein deutscher Journalist und lebe unter den deutschen Bedingungen und da weiß ich, dass ich mühselig in meinen ersten Jahren lernen musste, wenn ich ein Porträt über jemanden schreibe und ihn zitiere und das, was dieser Mensch sagt, ich zitiere ihn wörtlich, ist unzutreffend, dann hafte ich dafür, dass das in meinem Artikel vorkommt. Das war mir als junger Journalist nicht von Anfang an so klar. Ich dachte immer, ich könnte mich doch darauf berufen, dass es ja nicht meine Aussage ist, sondern die Aussage des Menschen, den ich zitiere. Aber dem ist nicht so und es ist auch richtig vermutlich, weil man sonst natürlich einer indirekten Verleumdung Tor und Tür öffnet. Man druckt was nach und sagt, es hat jemand anders gesagt und plötzlich gibt es niemand mehr, der belangbar ist. Die Zeitung ist schon belangbar für alles, was auf ihrem Papier gedruckt wird. Nun ist aber doch ebenso vollkommen klar, dass diese sozialen Medien, diese Plattformen etwas anderes sind als Zeitungen. Und ich glaube, da beginnt die Diskussion. Wir sind natürlich sowieso alle der Meinung, wir müssen es regulieren, wenn es gegen Hate Speech gibt.
Aber wo fängt die an? Das ist ja auch schon mal eine Frage.
Wo fängt die an, genau.
Also ich habe ja mal das Beispiel von diesem jetzt heute markierten Tweet von Trump. Da hat er sich eben zu dem geäußert, was da gerade jetzt in den USA passiert, nach dem Tod von George Floyd, der eben da durch diese Polizeiaktion so grausam gestorben ist. Trump, der jetzt eben auf die Proteste eingeht und von Schlägertypen spricht, die das Andenken des Opfers entehren. wehren, man werde aber die Kontrolle zurückgewinnen. Zitat nochmal, wenn Plünderungen beginnen, wird geschossen. Das hat er abgesetzt. Und jetzt ist da wirklich die Frage, also wo liegt da die Verantwortung? Ich würde sagen, zuallererst liegt die Verantwortung natürlich bei einem Präsidenten, der kommuniziert, egal über welchen Kanal. Also wenn er das jetzt in der Pressekonferenz gesagt hätte, fände ich das höchst problematisch.
Aber es ist doch toll, dass es veröffentlicht wird. Das, was wir übereinstimmend derart problematisch finden, weil wir dann zumindest in der Hoffnung leben können, dass es dem Präsidenten einmal mehr demaskiert. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, dass es bei Trump wenig hilft. Aber also das Unterdrücken dieser, also es geht ja jetzt auch nicht um Unterdrücken, sondern es gibt ja so ein, wie nennt man das, ein Trigger Warning von Twitter. Ich weiß nicht, wirkt der Tweet nicht aus sich heraus schon ausreichend selbstentlarvend?
Ja, also das würde man meinen, aber das setzt jetzt voraus, jetzt hoffe ich, klinge ich nicht zu medienpädagogisch, dass diejenigen, die diese Instrumente nutzen, die soziale Netzwerke nutzen, im Prinzip genau das hinkriegen, dass sie sagen, Quelle, ja, das ist die Aussage von dem, ich ordne das selbst ein. Das ist ja etwas, was beobachtet wird, immer wieder auch in der Medienforschung, dass im Prinzip das, was da erscheint in einer Timeline, eben im Prinzip als Aussage, als Wahrheit genommen wird. Aber jetzt weiß ich auch nicht, wo man da ansetzen
aber noch,
muss.
Noch bedenklicher fände ich, wenn alle Plattformen mir vorher immer ihren Filter davor schieben, wie so ein Notenschlüssel. Dieser Tweet, der gleich folgt, ist aufzulösen in die Richtung Vorsicht, gewaltverherrlichend. Dieser ist aufzulösen in die Richtung Achtung, linksradikal oder so.
Man hätte so, vielleicht so ein Ampelsystem auch mit verschiedenen Farben.
Genau.
Ja, aber ich will es nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, denn es ist ja leider Gottes was dran und vielleicht kommt es dann irgendwie oder wird es dann nochmal zum größeren Problem, dass wir sagen können, es ist ja eben nicht die neutrale Plakatwand, die die Gemeinde aufstellt vor der Kommunalwahl, wo alle was hinkleben können und es gibt im Prinzip keine kommerziellen Interessen dahinter. Das war ja immer wieder vielfach diskutiert, dass gerade Facebook, aber auch Twitter genau davon profitieren, wenn es krawallig wird. Also wenn da ordentlich was passiert, die extremeren Aussagen werden entsprechend nach oben gespült, weil man weiß, man hat dadurch mehr Reichweite. Daran zu gehen.
Soll das ein oder andere Mal auch schon bei klassischen Medien passiert sein?
Ja, ja. Wohl wahr. Ich meine, das ist ja das Dilemma, dass auch öffentlich-rechtliche Sender, die ja eine super finanzielle, danke liebe Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, Basis haben, letztendlich aber bei der Verbreitung im digitalen Raum angewiesen sind auf die Algorithmen dieser Konzerne, die vor allem in den Vereinigten Staaten sitzen, wo man kaum darauf Einfluss hat, nach welchen Kriterien eigentlich Sachen verbreitet werden.
Aber dafür
müssen
sie doch nicht in den digitalen Raum gehen. Mir wurde gesagt, dass sogar bei ZDF und ARD manchmal auf die Quote geschaut wird, wenn die darüber entscheiden, wie sie ihr Programm gestalten. Ich glaube es jetzt auch nicht, dass das so ist, aber man hört es ja.
Aber der Unterschied bei der Quote, wenn ARD, ZDF oder wir etwas ausstrahlen, dann haben alle Empfangsgeräte in diesem Land die gleiche Chance, das zu kriegen. Das heißt, die Entscheidung findet dann im Wohnzimmer statt, im Autoradio, wo auch immer. Wenn wir digital etwas ausspielen, dann liegt die erste Entscheidung erstmal bei Facebook, bei Twitter, bei anderen zu entscheiden, wie viele Nutzer kriegen das überhaupt zu Gesicht. Und das entspricht dann bestimmten Kriterien, die wir gar nicht mit steuern können. Und wenn die auf Krawall gebürstet sind, wenn da irgendwie die harten Stichworte, die extremeren Meinungen grundsätzlich belohnt werden, dann kommen sie mit einem ausgewogenen Programm irgendwann nicht mehr durch.
Nun kenne ich mich gar nicht aus, aber wäre so etwas denkbar wie ein neutraler Algorithmus und wer würde den justieren?
Ja, Sie merken schon, meine Argumentation führt jetzt in die Richtung, dass ich sage, eigentlich brauchen wir öffentlich-rechtliches
Internet, genau.
Nein, keine Sorge, jetzt nicht
um
die
wie
nächste.
Wie viel möchten Sie die Rundfunkgebühr erhöhen?
Ich Mangold, ich glaube, an dieser Stelle machen wir besser einen Strich, sonst muss ich das der Intendanz vorlegen, auch dieses Thema.